Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute in Chefsache Mache im Gespräch ist der Schlagersänger, jetzt hören Sie gut zu, Oliver Berger.
Hallo. Ich freue mich sehr.
Ich habe gewusst, dass Olaf Berger an der Stelle lacht, ja. Denn Olaf sollte eigentlich wie ich Oliver heißen.
Richtig, genau.
Was wäre das für eine Ehre für mich gewesen?
Ach, sehr, sehr schön.
Sag mal, und dieser Oliver Berger wurde dann aber ein Olaf Berger. Wie kam's?
Genau. Verrückte Geschichte. Also ich sollte ja am 21. Dezember auf die Welt kommen, damals 1963. Und meine Mama hatte alles eingestellt auf den 21. Dezember. Und ich irgendwie, es dauerte. Und meine Eltern dachten schon, Mensch, das wird doch wohl kein Christkind werden. In der Tat war es so. Am 24. um 7.55 Uhr. 50 bin ich auf die Welt gekommen und bei meiner Mama im Krankenhaus kam dann die Stationsschwester und fragte so die Mütter, wie soll denn ihr Sohn heißen? Und verrückterweise, natürlich war meine Mama nicht als Erste dran, sondern die Frau nebenan, und da fragte sie, wie soll ihr Sohn heißen? Da sagt sie, er heißt Oliver. So, ja. Und meine Mama dachte, verdammt, jetzt ist der Name schon weg, weil eigentlich sollte ich Oliver heißen. Und dann hat sie spontan gesagt, dann mein Sohn heißt Olaf, und seitdem heiße ich Olaf, obwohl mir Oliver auch wirklich gut gefallen hätte, weil Oliver Berger, das klingt doch auch irgendwie charmant, oder?
Oder Olaf Dunk.
Ich weiß nicht.
Ja, Olaf Dunk klingt irgendwie scheiße.
Genau. Aber das Witzige, Olaf war ja dann so ein totaler Modename. Also ja. Alleine bei mir in der Schulklasse waren drei Olafs. Also das war schon irgendwie verrückt. Olaf hat Husten.
Und Olaf Schubert, den Comedian aus Sachsen, kennt man auch. Kannst du auch so sechseln wie er? Du bist ja Dresdner.
Oh mein Gutster, aber verdammt.
Sag mal, und ich habe ja den Spitznamen bei manchen Menschen, die nennen mich, ob ich das nun will oder nicht, Olli. Ja. Finde ich nicht so toll. Wie stehst du denn zu Olli als Olaf?
Man sagt meistens mir Oli. Also nicht Olli, sondern Oli, genau. Und irgendwie hat sich das bei mir, also meine ganzen Freunde und meine Liebsten, die nennen mich einfach Oli. Das muss irgendwie mit Oliver noch zusammenhängen.
Ja. Und zur Geburt gab es ein lustiges Geschenk bei euch in der Familie. Ja. Deine Mutter bekam, ich verstehe gar nicht warum, du wirst es uns erklären, einen Nussknacker.
Also für mich.
Der war für dich.
Genau, also jedes Kind bei uns in der Familie bekommt oder bekam damals und jetzt immer noch einen Nussknacker am ersten Heiligabend. Also das erste Weihnachten ist immer so ein Nussknacker aus dem Erzgebirge, aus Seifen, und das hat so Tradition, und mein Nussknacker ist schon 60 Jahre alt, der ist ganz schön zerledert, logischerweise.
Und dein Kind hat auch einen Nussknacker bekommen?
Mein Kind hat auch einen Nussknacker bekommen, und jetzt kann ich noch was Schönes verraten, ich bin ja selber schon Opa geworden, und meine Enkelin, die Nora, die hat von mir Heiligabend auch einen Nussknacker bekommen.
Die hat sich gedacht, was für ein scheiß Geschenk.
Naja, Gott sei Dank hat sie das, glaube ich, noch auf Eis sozusagen gelegt. Aber es ist wirklich so eine schöne Tradition, weil man kann damit wirklich als Kinder, wir haben damit richtig gespielt und richtig Nüsse geknackt. Und ja, die späteren Nüsse musste ich später dann.
Ja, ich wollte schon sagen, das waren schon mal die Vorboten für, da kommen ein paar harte Nüsse ins Leben. Ich meine, haben dir deine Eltern mal erzählt, warum schenkt man zur Geburt einen Nussknacker? Was ist die Geschichte?
Naja, eigentlich, also im Osten gab es ja nichts, ja. Musst du wissen. Und irgendwie war natürlich so, dass die erzgebirgische Kunst, die Schnitzerkunst, das war total begehrt. Und vieles wurde natürlich in den Export gegeben, und da gab es nicht so viel in den normalen Läden. Und mein Papa, der hatte damals schon einen Manager, und dieser Manager hatte super Kontakte zu verschiedenen Schnitzereien und im Erzgebirge. Und da war das irgendwie, dass man gesagt hat, okay, Räuchermenschen, Nussknacker, und die wären mal ganz viel wert. Und mein Nussknacker, boah, davon könnte ich leben.
Wirklich?
Ein bisschen übertrieben, also das Niveau ist immer die Frage. Aber das ist wirklich ein schönes Ding. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich den sehe.
Dein Papa auch Musiker, ja. Genau, Bandleader der Virginias, das war so eine Gala-Band, glaube ich, vier Mann stark.
Also, ne? Ja, also später haben die sich zu einer Gala-Band entwickelt, dass sie Programm begleitet haben, Artisten, Solisten begleitet, aber angefangen haben die damals sowas wie, ich weiß gar nicht, wie das früher genannt wurde, so Quartett, so ein Instrumental- und Gesangsquartett sozusagen.
So Medium-Terzett gab es im Westen.
Zum Beispiel, genau, und im Osten gab es so zum Beispiel auch die vier Brummers, und da hat man dann Kriminal Tango. Go. Ja. In der Taverne.
Von Hasi Osterwald.
Genau, Hasi Osterwald. Und so. Das waren so die Vorbilder. Und das haben die da gespielt, genau.
Und du bist musikalisch nicht nur vom Papa geprägt worden, sondern auch von euren Urlauben in Bulgarien.
Oh ja, genau.
Ihr habt mit dem Wohnwagenanhänger,
genau,
wie hat man
so
das in der DDR genannt?
Das war so ein Klappfix, genau. Den konnte man tatsächlich aufklappen.
So eine Art Zelt.
Genau, es gab auch Wohnwagen, aber wir hatten so einen Klappfix, der hing mehr oder weniger an unserem Wattpunkt Tourist dran. Und da sind wir dann nach Tschechien, nach Ungarn nach Bulgarien gefahren und das war natürlich immer eine riesen Aufregung.
Ihr hattet ja so lustige Bezeichnung, Klappfix. Wie hieß nochmal dieser kleine Möbel, dieser Möbeltisch, Mofi 2 oder?
Da gab es so Junior und Queck Junior, genau, gab es auch noch, also so als Campingwagen und ja. Sowas, also das waren so unsere
tolle Spezialisten,
naja, ja, so. Sehr erfinderisch.
So könnte es bei Ikea heutzutage heißen.
Ja, genau.
Also Urlaub, das war der Aufhänger, Urlaub in Bulgarien. Und das hatte ich musikalisch geprägt, weil ja. Alle haben... Laut Musik gehört auf dem Campingplatz?
Genau, wir hatten damals so einen Stammcampingplatz und abends spielte immer so ein Alleinunterhalter beziehungsweise so eine Band und ich habe dann in meinem Schlafsack gelegen und habe dann irgendwie schon immer so diese Melodien gehört und nach kurzer Zeit konnte ich auch schon die Programmfolgen, die jeden Abend natürlich immer wieder waren und da habe ich mich so ein bisschen reingeträumt, dass, Musik ist was Tolles, das zu machen, dass die Leute tanzen, sich vielleicht küssen dabei, verlieben so die Paare und so und dann haben mir besonders imponiert diese Melodien. Also ja. Einfach so diese
schwere
Musik, genau, die wirklich die zu Herzen gehende Musik.
Ja, du hast mal ein Lied über deinen Bruder gemacht. Was hat er, was ich nicht habe?
Ja, der hatte eine Menge, was ich nicht hatte. Der hatte nämlich richtig zum einen auch großes Talent, großen Ehrgeiz ja. Und richtig fleißig Klavierunterricht zu nehmen. Also der war so bei uns in unserer Familie genau nach dem Papa gekommen, der akribisch wirklich getrainiert hat, geübt hat wie verrückt.
Und du warst das schwarze Schaf.
Ich war so mehr so ein bisschen, ja, so dieser Hans Guck in die Luft. Also mal gucken, was da passiert. Ich ja. Wollte raus, ich habe Fußball gespielt. Ich hatte mit meinen Kumpels, haben wir draußen Alarm gemacht. Mein Bruder hat manchmal gerufen, Uli, komm rein, ich habe schon die Indianerburg aufgebaut. Also der hat alles so akribisch gemacht und ich bin dann rein, habe so ein bisschen zerstört und bin wieder raus.
Olaf Berger, mittlerweile auch schon 60 Jahre alt, am Heiligabend, genau. Hast du gefeiert?
Das tat gar nicht weh.
Ja, und vor allem, ist es ja, man merkt ja gar nicht, dass Geburtstag ist, weil all die Geschenke kommen und ist es ein Geburtstag naja. Oder ist es Weihnachtsgeschenk?
Ja, also ich bin daran, meiner Frau das endlich beizubringen, dass sie das so handhabt wie meine Eltern früher. Wir haben immer am Frühstückstisch gab es mein Geburtstagsgeschenk und Nachmittag war dann das Weihnachtsgeschenk und da bin ich dann immer noch so in meinen Pantoffeln, in meinem Schlafanzug raus. Da war dann am 24. zum Morgen der Weihnachtsbaum, der war schon erleuchtet, der war geschmückt und das war so mein Geburtstagsgeschenk und dann lag irgendwas immer drunter.
Ja, und dieses Jahr gab es zum Heiligen Abend eben auch den 60.
Genau.
Eine große Torte mit einer 6 drauf. Ist es dir unangenehm, 60 zu sein?
Komischerweise, also wir wissen ja immer, wie es ist. Als die 40 da stand, dachte man, Mensch, das sind immer so Meilensteine und wie sieht das aus? Und dann dachte ich mir, okay, die 40, 50 geht noch, aber die 60, dann wird es schon ein bisschen heftig, weil ich erinnere mich an meinen Papa, der hat damals mit 60 aufgehört, Musik zu machen und weil er sich dann so als Opa wohlgefühlt hat und das kam genau in die Zeit, wo meine Tochter auch auf die Welt gekommen ist und da konnte er sich so ein bisschen mehr drum kümmern. Aber das wäre nichts für mich. Also ihr müsst noch mit mir rechnen.
Ja, guck mal, ich bin jetzt auch 60 geworden, genau 5 Monate vor dir. Ja, ich bin sozusagen der Ältere.
Genau.
Ich habe für mich den Satz definiert, ich bin 60, fühle mich wie 30, nur schlauer.
Ja, und steht dir die Schlauheit im Wege manchmal jetzt so?
Nee, eher nicht. Also ich bin deutlich entspannter als mit 30.
Ja, kann ich komischerweise auch für mich so feststellen. Mhm. Aber ich merke oftmals, ich bin gerade so, wo ich hierher gefahren bin, hatte ich so ein bisschen im Stau gestanden, wie immer so, auf der Stadtautobahn. Und da ging mir so ein bisschen durch den Kopf, und ich dachte, Mensch, okay, irgendwie ist das schön, wenn man so diese vielen Erfahrungen über die Jahre, ich mache jetzt ja fast 40 Jahre Musik, da hat man wahnsinnig viel Input bekommen, viel gelernt daraus und viele Fehler natürlich auch gemacht. Und manchmal frage ich mich, Mensch, ist das gut, wenn man so vieles ahnt im Voraus? Also oftmals sind so gewisse Dinge auch in meinem Beruf, den ja. Man ja so erlebt, da sagt man, oh Gott, das könnte da daneben gehen oder vielleicht entwickelt sich das in diese und jene Richtung. Und man hat ja mit vielen neuen Leuten auch jetzt zu tun. Ne? Genau. Viele haben aufgehört, neue Positionen wurden besetzt. Man soll sich auch nicht vor neuen Dingen verschließen, aber manchmal sagt man, oh Gott, der Fehler passiert hundertprozentig. Und da frage ich mich manchmal, stehe ich mir mit meinen Erfahrungen in dem Wissen
schon
manchmal so ein bisschen im ja. Wege, wo man sagt, ach Leute, okay.
Aber ich meine, kommt es denn dann wirklich so nach dem Motto, es ist so schlimm, wie du es befürchtet hast? Oder?
Manchmal komischerweise schon. Also ja. Ich stelle das immer wieder fest, wo man sagt, Mensch, gewisse Fehler wiederholen sich und man merkt so, okay, es sind zwar neue Wege, die eingeschlagen ja. Werden, gerade mit den ganzen Medien, was man so alles hat, das ist Wahnsinn. Mhm. Aber viele Dinge, so die Menschlichkeit untereinander, da merkt man schon, man hat ein gutes Gefühl, ein
Intuition.
Gutes
Händchen.
Absolut.
Und Intuition ist im Grunde ja, wenn man sagt, Bauchgefühl ist ja nichts weiter als Erfahrung.
Das stimmt, genau. Ja.
Und Erfahrung kann ganz gut sein. Du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Instrument bei Mädels besser ankommt. Du, ja, hast, du hast mit Gitarre angefangen zu spielen und los ging's mit einem Welthit, kann man wohl sagen, mit Lady in Black, zwei Akkorde, Riesenerfolg. Und da hast du in deinem Zimmer mit deinem Bruder gesessen und
tatsächlich,
hast...
Tatsächlich, genau, so habe ich Gitarre spielen gelernt. Also mein Bruder, der hat wunderbar am Klavier gespielt und mir hat das natürlich auch gefallen, von meinem Fußball so ein bisschen wegzukommen, weil mein Papa hatte irgendwann zum Geburtstag mir anstatt eines Fußballs wirklich eine Gitarre geschenkt. Und jetzt saß ich vor der Gitarre und das ist gar nicht so einfach. Also Gitarre lernen, man muss schon üben, Fleißarbeit, aber wenn das dann flutscht, also so ein paar Akkorde, Harmonien stimmen, dann kann man jede Menge erreichen. Also man ist unterwegs, man kann es ans Lagerfeuer mitnehmen. Ja, das ist natürlich, wie du sagtest, bei den Mädels natürlich schon dadurch so ein bisschen angesagt. Und so habe ich mir das Gitarrespielen beigebracht.
Bekannter von mir, der war auch in der Schule nie so erfolgreich, kann aber ein Instrument spielen. Der hat immer gesagt, weißt du, ich hatte in der Klasse einen Typen, der war in Mathe 1, der war in Physik 1, es war der absolute Streber. Die Mädels wollten nichts von ihm wissen. Ich sah durchschnittlich aus, aber ich konnte Klavier spielen.
Also Klavier spielen, genau. Das ist schwer, genau. Und Humor ist genau sowas. Wenn jemand Humor hat, ich glaube so, das war auch immer so bei uns in der Klasse, jemand, der Humor hatte oder im Leben sowieso, ich glaube, da stehen die Menschen einfach drauf.
Absolut.
Nicht nur die Mädels.
Genau, Leichtigkeit, ja, Eloquenz. Man sagt ja immer so, wenn Leute ihre Biografie aufschreiben, dann schreiben sie eigentlich das auf, was sie wollen, dass die Leser über sie denken.
Ja, da ist sicherlich was dran, aber bei mir war es auch so, oftmals habe ich mir gesagt, wenn ich so in Talkshows irgendwie unterwegs war oder bei Interviews, dann hat man gesagt, Mensch, Olaf, was hast du erlebt? Erzähl doch mal das. Das klingt auch ganz gut, aber möglichst in 5 Minuten. Und irgendwie bleibt da vieles auf der Strecke. Und was wir alle so im Leben erleben, möchte man einfach, weil das sind kostbare Dinge, so ein bisschen mehr weiter ausholen können, mal ein bisschen was erzählen, ein paar Hintergründe. Genau. Und da ist so ein Buch ideal dafür.
Ich habe ja so ein paar Parallelen entdeckt. Du bist 60, ich bin 60. Du hast Kfz-Schlosser gelernt. Genau. Meine Eltern wollten erst, dass ich Kfz-Mechaniker lerne.
Ah, okay.
Ich habe es 3 Tage gelernt, habe gesagt, das mache ich, das werde ich nie machen. Das ist nicht meine Bühne.
Ich mache, genau.
Und du, warum bist du Vater Musik? Warum bist du Kfz-Schlosser geworden, weil Papa es wollte? Oder?
Ja, also Papa hat immer zu uns Jungs gesagt, passt auf, bevor ihr Musik macht, müsst ihr einen handfesten Beruf erlernen. Wir sind
Arbeiter und Bauernstaat.
Ja, und vor allem, das war ja auch ein Traumberuf. Oder ist heute noch ein Traumberuf?
Ja, ein Schrauber. Man konnte selber sein Auto reparieren.
Damals konnte man das ja noch.
Ja, stimmt.
Frag mich bitte nicht, wenn irgendwas ist. Ich sage immer, ich kenne da jemand, der sich damit auskennt. Also ich habe damals Wartburg, Trabant repariert und das war wirklich so ein Traumberuf für mich. Einfach war es schön, wenn man unterwegs war, man konnte sich wirklich tatsächlich selber so ein bisschen helfen. Damals ging das noch bei den Autos.
Klar. Wann hast du die Hebebühne gegen die Showbühne getauscht?
Das ging relativ schnell, dass ich schon während der Lehrzeit wusste, also als Kindheit oder Jugendtraum war es immer schon Musik zu machen. So, dadurch haben wir natürlich im Laufe der Zeit mit Papa, wenn wir unterwegs waren im Sommer auf Tournee, haben wir alles so das Künstlerleben so ein bisschen kennenlernen dürfen. Und da war das immer klar, wir wollen irgendwann Musik machen. Mein Bruder hat damit angefangen, war dann Keyboarder in der Band meines Papas. Und ich habe dann gesagt, okay, du gehst zur Armee oder lernst erstmal deinen Beruf, dann geht die Armeezeit los und danach steigst du sofort ein in die Band meines Vaters.
Stichwort Armee, du warst bei den Grenztruppen an der Grenze zu West-Berlin.
Verrückt, ja. Also das war damals eine irre Zeit. Also wenn ich so zurückblicke, ich sehe noch meine Mama weinend dastehen. Die hat geflucht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso muss denn mein Junge an die Grenze auch noch? Also zur Armee sowieso und dann noch an die Grenze. Zumal hatten wir auch noch Westverwandtschaft. Also wir hatten viele Verwandte von meinem Papa, Onkel und Tanten waren alle in Westdeutschland. Und da hat man normalerweise gesagt, na, den stellen die doch nicht an die Grenze. Da kann doch sein, dass der abhaut oder irgendwie. Aber wahrscheinlich war es tatsächlich so, unser Familienleben war so intakt und wir hatten damals, ich hatte eine Freundin und war verliebt und mein Papa hatte auch so uns Jungs so ein bisschen unter seinen Fittichen, dass wir Ziele hatten. Wir wollten unbedingt Karriere machen mit der Band. Wir wollten natürlich auch nach Westdeutschland reisen können, vielleicht mal nach Österreich, Schweiz und. Und da musste man natürlich auch sein Ding machen. Man darf sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und da war dann verrückterweise die Möglichkeit, dass man gesagt hat, okay, der Junge soll an die Grenze und der wird schon im Sinne unseres Arbeiter- und Bauernstaates handeln.
Und haben die dir gesagt, wenn da jemand flüchtet, das ist der Schießbefehl, bitte schießen?
Ja. Verrückt. Also das war auch so ein bisschen eine Geschichte, die ich selten erzähle, aber auch in diesem Buch erzähle. Es war tatsächlich so, ich bin damals zu den Grenztruppen nach Berlin gekommen, nach Treptow und dann auf einmal auch privater Dinge Natur, meine Beziehung, meine Freundin, wir hatten uns getrennt im Vorfeld und dann hatte ich irgendwann erfahren, dass sie schon einen anderen Freund sozusagen, einen Mann an der Seite hatte. Irgendwann hat meine Mama mir das zwischen den Zeilen mitgeteilt und da war ich eigentlich am Boden zerstört. Und da kam dann auch noch die Situation, dass ich diesen Fahneneid, diesen Eid sprechen sollte. Und da überkam es mich und ich bin dann einfach irgendwie zu meinen Vorgesetzten hin, gleich bei der Grundausbildung gesagt, Leute, also diesen Eid, jemanden an der Grenze zu erschießen oder die Staatsgrenze zu schützen, das sage ich einfach nicht. Nee, ich nehme keine Waffe in die Hand. Und das war so ein bisschen so für mich so ein Auslöser, wo man gesagt hat, also pass auf, Olaf, überlege dir das. Du kannst dein Leben mit so einer Einstellung komplett ruinieren. Aber wir geben dir eine Alternative. Geh, du bist doch Autoschlosser, geh in die Werkstatt, übernehme unsere Werkstatt.
Also du warst da, nicht oben auf dem Wachturm?
Ich war nicht auf dem Wachturm. Ich habe praktisch dann die Autos repariert, die Motorräder und sowas. Und das hatte mich davor bewahrt, überhaupt in die Situation zu kommen, irgendwie eine Handlung an der Grenze vollziehen zu müssen. Denn auch die Grenztruppen waren unheimlich unbeliebt, auch in Berlin. Also so hatte ich immer die Erfahrung gemacht, weil man dachte eigentlich immer, okay, da an den Grenztruppen, da stehen oder bei den Grenztruppen sind alles so hundertprozentig Überzeugte. Ich kann nur sagen, ich habe ganz viele in meiner Zeit damals kennengelernt, die da gar nicht so überzeugt waren. Man hat mehr das Misstrauen versucht, unter den Jungs sozusagen zu schüren, dass mit der andere ja nicht dem anderen sich anvertraut. Ja, könnte ja was passieren.
Und als Kfz-Schlosser bei den Grenztruppen bist du eines Nachts angerufen worden. Ja. Also da gab es natürlich kein Mobiltelefon.
Da klingelte ich Dienst sozusagen.
Da hattest du Dienst, genau. Und dann hieß es, ein Auto ist auf dem Grenzstreifen liegen geblieben.
Genau.
Der Westen ganz nah. Niemals überlegt, hey, jetzt noch die paar Metern, habe ich es geschafft?
Das war verrückt. Also ich kenne ja auch die Zeiten damals so als Kind immer an der Ostsee zu sein, dieses Freiheitsgefühl. Also wenn ich da denke an meine Ausflüge mit der Luftmatratze, man ist auf Rügen rausgepaddelt und ich habe zu meinem Papa gesagt, da ist Schweden, da hinten kommt irgendwann Schweden. Und er sagte, ja Junge, und das war so für uns irgendwie aufwachsen in einem Land, das dann eben halt in Bulgarien die Grenze war. Weiter ging es nicht so. Okay, man hat sich damit arrangiert und jetzt kommst du irgendwann in eine Situation, wo du diesen Schritt eigentlich nur gehen musst und springen musst sozusagen. Und durch diesen Anruf kam ich in die Situation. Ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass man mich nicht auch beobachtet hatte. Aber ich sollte diesen Trabi sozusagen abtransportieren oder versuchen zu reparieren. Und dadurch stand ich da auf meinem LKW drauf.
Ja.
Und da war links die Mauer schon mehr oder weniger wieder zum Osten und rechts der Sprung zum Westen gegeben. Also das war so eine Situation, da ist mir vieles im Kopf durchgegangen in dieser Zeit oder in diesen Minuten. Und man beschäftigt sich oftmals im Vorfeld schon damit, aber wenn es dann wirklich soweit ist, sagt man sich, ey, jetzt hast du die Chance, also verrückt. Aber ich hatte gehofft, irgendwann im Leben wird sich ja ein Punkt in meinem Leben ergeben, wo ich vielleicht nochmal Chancen habe.
Ihr habt ja bei den Grenztruppen auch manchmal so mit dem Bier und Berliner Luft, das war damals schon dieser Pfefferminzlikör.
Genau, den hat man nicht gerochen. Weil Alkohol war ja logischerweise verboten. Und gerade auf Bude dann so zu feiern und sich so in seinem...
Weil da habt ihr auch schon darüber nachgedacht, unter den, wie sagt man, Kollegen, Kameraden, unter den Genossen, habt ihr darüber nachgedacht, wie wäre es mit einem schweren LKW, wenn man die Grenze zu durchbrechen?
Genau, also es ist wirklich so, also selbst mit den Vorgesetzten, wir hatten da auch so einen Unteroffizier bei uns, der auch, dann haben wir zusammengesessen, ich habe meine Gitarre genommen, wir haben Lieder gespielt, gemeinsam gesungen und da sind so dann natürlich Vertrauensverhältnisse entstanden, Freundschaften entstanden, wo man wirklich manchmal gesponnen hat, wo man sagte, Mensch, was wäre eigentlich, stell dir vor, wir hauen hier mit unserem Tatra ab, machen über die Grenze, machen einen Film daraus und deshalb, das ist das, was ich so meine einfach. Das war so schon diese Offenheit und immer dieses Gefühl von vielen, die, obwohl sie da standen und eigentlich die Grenze, die DDR schützen sollten oder von den Leuten, die abhauen wollen, dann trotzdem so eine Gedanken zu haben.
Hast du dir bei der Stasi-Unterlagenbehörde mal deine Akte angeschaut?
Komischerweise nicht. Irgendwie war das in einer Phase, wo ich so viel unterwegs war, so viel zu tun hatte und irgendwie sagte ich immer, Mensch, wer weiß, was man dann so hört, weil man war natürlich mit vielen, vielen Leuten zusammen, wo man geahnt hat, Mensch, der wird bestimmt bei der Stasi sein oder wird irgendeine Information vielleicht über dich weitergeben, aber ich dachte, das kann so vieles im Leben kaputt machen, so meine eigene Wahrheit, die irgendwie in meinem Leben da war, dachte ich mir, ach, vielleicht irgendwann forderst du diese Akten mal an, aber es war vielleicht ganz gut, dass ich es nicht getan habe.
Mit 60, wann, wenn nicht jetzt?
Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder?
Ja, die Behörde zumindest. Natürlich, nicht. Die Behörde gibt es, die Akten sind nach wie vor einsehbar. Also,
okay.
Ich kann dich motivieren, auf geht's. Du hattest dann, ohne flüchten zu müssen, 88 den ersten Auftritt in West-Berlin. Kurioserweise bei der Reichsbahn, die für all diejenigen, die es nicht wissen, unter DDR-Regie auch im Westen gefahren ist.
Genau.
Du hättest also die größte Chance gehabt, abzuhauen und bist die Straße des 17. Juni runter, warst im Westen und bist wieder zurückgegangen. Warum? Was hat dich gehalten?
Ja, also es war sowieso verrückt, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte zu reisen. Und das war auch so ein Weg, wo man auf einmal der Garagennachbar zu meinem Papa damals sagte, Lothar, sag mal, dein Junge, der will nach West-Berlin fahren? Und da haben wir gedacht, woher weiß der das? Genau. Ah, okay, gut zu wissen.
Ja, und
so kam die Anfrage über den Künstlerdienst damals, weil enthalten die DDR dafür zuständig war, für diese Reichsbahnveranstaltungen, weil man wollte natürlich auch Kultur den Leuten bieten und die musste natürlich relativ günstig in Ostmark auszahlen.
Und die Reichsbahner waren DDR-Beschäftigte.
Ich glaube, das waren Westberliner Beschäftigte, aber das Kulturprogramm wurde natürlich vom Osten gestellt und man wollte ja kein Westgeld für Künstler ausgeben, demzufolge. Okay. Ich glaube, so war das damals. Und irgendwie, was weiß ich, 150 DDR-Mark hat man dafür bekommen und einen kleinen Satz Westgeld sozusagen, D-Mark. Mhm. Und so bin ich dann damals, es war Wahnsinn, das hieß einfach, Olaf, du holst deinen Reisepass ab und am nächsten Tag musst du ihn aber sofort wieder abgeben. Und das waren auch so Situationen, wo du sagst, jetzt fährst du nach Berlin, holst diesen Reisepass aus und du darfst tatsächlich nach West-Berlin fahren. Und da bin ich dann damals rübergefahren. Die Veranstaltung war völlig Nebensache für mich. Mhm. Ich war wahnsinnig aufgeregt, habe mein Auto an der Straße des 17. Juni.
Das war ein Mazda damals, oder?
Genau, ein Mazda, so die ersten. Man hat ja auch versucht, im Osten so ein Westbild mit Fahrzeugen zu gestalten. Da hatte ich dann damals einen neuen Wartburg getauscht gegen diesen Mazda und noch ein paar gute Scheine draufgelegt sozusagen. Mhm. Und bin ich rübergefahren, habe das Auto abgestellt und war natürlich auf einmal in einer völlig anderen Welt.
Ja, und später gab es eine Situation, wo du auch in West-Berlin warst und wo Musikproduzenten damals von der Hansa, André Selleneit, als Hansa-Chef gesagt hat, Mensch, wir haben hier ein Lied von Dieter Bohlen und wir haben noch ein anderes von Engelbert.
Genau.
Tu mir einen Gefallen, setz dich ins Flugzeug nach Hamburg.
Ja.
Und nimm das schnell auf und dann wieder zurück nach Ost-Berlin. Und
Merkt doch keiner.
Du hast gesagt, mach ich nicht. Auch da, ich meine, hätte doch keiner gemerkt, oder?
Ja, also komischerweise, es war natürlich wirklich für mich, also es hätte niemand gemerkt, das ist richtig, aber es hätte sein können, dass man es merkt und natürlich, vielleicht hätte man mich danach festgenommen und die ganze Karriere wäre beendet gewesen. Und es gab für mich immer so im Leben die Situation, weil ich habe meinem Papa viel zu verdanken, meine Familie, mein Freundeskreis. Da war natürlich damals ganz klar, wenn man schon die Chance hat, nach West-Berlin oder Westdeutschland fahren zu können, wenn du wegbleibst, dann wird die Familie oder die Freunde darunter leiden, die Kollegen.
Sippenhaft.
Leider ist es so. Also ich glaube, da gab es viele, viele Berufsverbote, die dann später manchmal war. Das hat sich zwar manchmal ein bisschen aufgeweicht, aber grundsätzlich war das in uns so verankert. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann werde ich natürlich auch meiner Familie, meinem Papa irgendwie ein Ding reinziehen, was ich mir nie hätte vorstellen können.
Lippi hat's ja getan, Wolfgang Lippert.
Ja.
Der ist plötzlich bei Radio Bremen in einer Talkshow oder Spielshow aufgetaucht und ein paar Tage später bei Wetten, dass von Thomas Gottschalk.
Ja.
Und er hat mir selber mal gesagt, die im Politbüro sind aus allen Wolken gefallen. Wie kommt unser großer, ein Kessel buntes Moderator, Star im Osten, Erna kommt, wie kommt der plötzlich ins ZDF zu Wetten, dass auf die Couch? Und der hat es keinem verraten. Es gab einen riesen Ärger.
Glaube ich auch. Ich meine, auf der anderen Seite hatte ich immer festgestellt natürlich, dass die Oberen es schon ganz gut fanden, wenn man Künstler hatte, Leute hatte, die nach West-Berlin
so
gefahren sind, und wieder zurückgekommen sind. Ja. Also ich meine, was kann dir als Staat Besseres passieren? Ich glaube auch, wenn die nicht so engstirnig oder verrückt gewesen wären, zu sagen, Leute, wir sperren euch alle ein und ihr dürft nicht raus und sowas, diese ganzen Dinge, dann wären die Leute vielleicht auch ein bisschen ruhiger gewesen, um das alles zu ertragen.
Du, ist doch wie in einer Beziehung. Ich meine, wenn du deiner Frau Julia, wenn du der sagst, du bist bitte heute Abend um 8 zu Hause.
Ja, die habe ich aber eingeschlossen zu Hause. Also.
Ja, du weißt, wie gefährlich ich bin. Wenn du da ständig saßt und die kontrollierst und so weiter und die nicht gehen lässt, nicht die Koffer zum Flughafen fährst, wenn sie in Urlaub fahren möchte eine Woche, dann nervt das schnell und dann kommt man wirklich
da ist was dran, genau.
Wir gucken ein bisschen auf die Zeit, als es bei dir angefangen hat mit der Musik. Ich finde, das ist eigentlich so die spannende Zeit, weil das hat man ja tatsächlich so auch im Westen gar nicht mitbekommen und auch viele im Ostteil der Stadt wussten natürlich und Ostteil des Landes wussten natürlich überhaupt nicht so, was steht hinter den Geschichten, wie ist Olaf Berger groß geworden. Ja. Deine ersten Fernsehauftritte, wenn ich mich nicht täusche, war der erste mit Carmen Nebel und Jürgen Kerner, oder?
auch, ja. Also sag mal, der ganz allererste war mit Muck, Hartmut Schulze-Gerlach. Hm. Der hatte damals auch einen tollen Hit. Ich glaube, Isabel. Ja, Isabel, komm. Ja, das war toll. Das war durch meinen Auftritt beim Goldenen Rathausmann. Das war ein Nachwuchsfestival und da kam
Hast
der
du
Muck. Also einer der Preisträger war ich. Ja. Gewonnen hatte ich nicht, also Preisträger. Und da kam der Muck auf mich zu. Der war damals in der Jury und sagte mich, Olaf, egal wie das Schießen hier ausgeht, du wirst auf jeden Fall bei mir in der Sendung zu Gast sein. Und er hatte wirklich Wort gehalten. Ich war dann bei Sprungbrett drin, bei Bong und bekam dann gleich relativ so, das war glaube ich 87 schon, diese Auszeichnung mit Carmen Nebel beim Schlagerfestival von Jürgen Kanner überreicht, so ein Publikumsliebling zu sein.
Und das Schlagerfestival, das war, gab es die Goldene Amiga oder was?
Dort noch nicht, da war das ein internationales Festival, kombiniert mit einem nationalen Popfestival sozusagen.
Ah, okay.
Und da gab es den Publikumspreis und den hatte mir damals Jürgen Kanner überreicht.
War Jerzy Korn auch mit dabei? Wetter,
das ist also mein Lieblingslied. Also Iwetter, das war noch eine Geschichte vorher, da hatten wir die Gelegenheit, ich weiß gar nicht mehr, Ende der 70er oder Mitte der 70er, als das Lied rauskam, da hatte mein Papa Beziehungen, Verbindungen in den Kulturpalast in Dresden.
Ja.
Und da konnten wir als Kinder so hinter den Kulissen ein bisschen mit reinschauen.
Ja, Jerzy Korn haben wir neulich im KDW getroffen. Er kennt mal auch nicht mehr wieder. Ja?
Ein super Typ.
Er hat auch mal sehr
vielseitig. Also
total, ja, ein Entertainer, auch heute absolut. In Tschechien noch eine absolute Legende. Als du deine ersten Auftritte hattest, gab es Leute, die haben gesagt, ach naja, der kann eh nichts, ist eine Eintagsfliege.
Ja klar.
Hat das genagt?
Das hat gewurmt natürlich. Es war immer so, wo man sagt, okay, ja, das Lied ist ganz nett. Und das war natürlich auch ganz nett. Also es ist einfach so, wo ich glaube, das Gesamtpaket musste irgendwo passen. Also ich hatte großes Glück, die Möglichkeiten zu haben, mich zu präsentieren. Und ich wurde auch sehr warmherzig aufgenommen. Also ich dachte erst so mit meinen, natürlich ich als Sachse, ich mit meinem Dialekt. Ich kam dann auf einmal nach Berlin, nach Adlershof ins Studio. Und ich wusste, jetzt muss ich irgendwo ein Interview geben. Wahrscheinlich Jürgen Kanner, wenn du gewählt wirst. Musst du dich artikulieren können. Und Jürgen war tatsächlich so, der war sehr, sehr, natürlich auch immer sehr spitze, schöne, coole Sprüche auf Lager. Und ich mit meinem Sächsisch, als er mich dann so fragte, Olaf, wie geht's dir so, was machst du gerade? Und ich so, naja, ich bin mit meinem Tourneeprogramm unterwegs und mach da so meine. Und dann dachte ich mir so, ach du liebe Zeit, wie werden die Leute reagieren? Und vielleicht, genau, war es vielleicht das, dass man so dieses Paket hatte, ach, Olaf Berger wirkt irgendwie so schüchtern.
So unbeholfen,
dem müssen wir helfen. Jedenfalls ging die Karriere los und das war tolle Autogrammpost, viel Autogrammpost. Und habe ich wahnsinnig bekommen und es hat großen Spaß gemacht.
Du bist ja ein, kann man mal sagen, als Mann auch ein durchaus attraktiver, sehr attraktiver Typ.
Ich danke dir.
Ja, und kein Wunder, dass die Mädels natürlich hinter dir her waren wie der Teufel hinter der Großmutter. Du hast unfassbar viele Fans gehabt und deine Postbotin damals in Dresden,
genau,
die hat gesagt, also der Berger...
Es war wirklich verrückt. Genau. Also das war so, die Postfrau kam an, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt und die
rief dann schon vorbei. Was hast du gewohnt, muss ich sagen?
Ach, nee, das fing ja an, so mit 24.
Was, mit 24 noch bei den Eltern?
Ja, genau. Da bin ich so, zumindest war das so immer meine Postadresse, wo ich natürlich Wäsche waschen, dann natürlich die Mama immer. Und wir waren natürlich wahnsinnig unterwegs und es ging Schlag auf Schlag bei mir. Aber die Postfrau kam dann irgendwie, freute sich, Frau Berger, ich habe für den Olaf Autogrammpost und das ist toll. Und dann war das alles wunderbar und am Anfang kam sie mit dem Kasten, dann noch eine Tüte, dann mit dem Fahrrad. Hinten war dann der Hänger noch mit dran. Also ich merkte schon und irgendwann kam sie gar nicht mehr. Dann blieb sie weg, hat sich versetzen lassen.
Und dann kam auch keine Post mehr. Doch, die kam trotzdem.
Doch, aber eine andere Mitarbeiterin.
Die hatte die Nase voll.
Das war zu
und was stand da drin? Ich kann ja. Ich möchte dich heiraten oder.
Alles Mögliche. Das Schöne ist ja, dass es damals ja noch handgeschriebene Briefe gab. Also richtig Briefe und mit Wünschen und da waren noch Passbilder drin, so fürs Poesiealbum und so. Und meine Mama hatte sich der Sache dann damals angenommen und hat immer geschrieben, ja, hier ist die Mutti von Olaf und ich schreibe so. Und dann kam natürlich wieder die Post zurück, weil man dann so ein bisschen wie im Briefkontakt war. Und das waren so die ersten Zeiten, habe ich Autogramm, Karten drucken lassen und das war schön.
Aber es ist schön, dass mit 24 deine Mama noch schreibt, hier ist die Mama die von Olaf.
So, die Familie hat gepasst.
Ja, ihr standet zusammen.
Ja.
Und wenn da Mädels ihre Bilder geschickt haben, hast du schon mal gesagt, boah, ist mein Kaliber, die rufe ich jetzt mal an.
Wir hatten ja kein Telefon.
Doch.
Und bei uns gab es doch nichts.
Aber es gab doch eine Telefonzelle irgendwo, eine in Dresden.
Also das war damals so überwältigend, dass natürlich ganz, ganz viel Post kam von Junge, von Mädchen, alles. Also es war wirklich schön. Und ich habe dann eher mehr so diese Zeit genossen, wenn ich unterwegs war. Wenn dann wirklich vor den Bühnen die Frauen standen und gesagt haben, Mensch Olaf, sing das Lied. Und das war natürlich so meine Zeit. Das war eine tolle, tolle Welt.
Bei Tom Jones, Ende der 60er, haben die Mädels ja ihre... Slips, ja, ihre Unterhosen auf die Bühne geworfen. Hast du sowas auch,
ja,
mal erlebt?
Ja, das eine oder andere Höschen kam schon mal geflogen. Das war schön. Aber ich habe auch viele selbstgebackenen Kuchen zum Beispiel bekommen. Und der war auch immer so, wo ich dachte, kannst du das jetzt essen? Ist das alles so?
Da sind Liebesperlen drin.
Genau, vielleicht. Also das war verrückt, weil wir waren auch mit so Tourneenprogrammen unterwegs, wo Artisten, Humoristen, Conferenciers mit dabei waren. Das war ja so alte Schule. Das war eine Art Kessel Buntes, was wir draußen gemacht haben. Und ich weiß damals noch, weil ich ja in der Band des Papas gespielt habe und eigentlich nur zum Tanz gesungen habe. Also ich war Kapellensänger. Und dann kamen so die Mädels und standen da und die guckten nur, wo ist der Olaf? Und dann kamen schon immer so die Kollegen zu meinem Vater und sagten, Mensch, Lothar, lass endlich mal deinen Jungen singen, damit wir in Ruhe unser Programm machen können und dann ist alles gut. Weil das hat natürlich manchmal genervt, so wie die jungen Groupies so.
Ja, und die umarmten dich dann und wollten dich am liebsten knutschen.
Ach schön.
Apropos knutschen, ja, du hast nach der Wende von Dieter Thomas Heck die goldene Stimmgabel bekommen, dann für ganz Deutschland. Und Dieter hatte ja die Angewohnheit, die Gäste seiner Shows immer zu knutschen, wenn es ging, auf den Mund, dich auf.
Das ist verrückt. Letztens habe ich mal wieder darüber nachgedacht und ich habe das irgendwo erzählt. Es ist wirklich, natürlich hat er uns manchmal auf den Mund geküsst. Ich komme schon, fand es in Stottern. Und das war so schon speziell, Dieter war so ein Knutscher, genau.
Mit Zunge oder ohne?
Ja, Lippen mit der Zunge feucht gemacht und dann Knutscher. Und zwar meistens die Frauen, aber ich glaube, der Dieter hatte so ein großes Herz und der war wirklich so ein absoluter Künstlerfreund und das war einfach eine tolle Geste und das hat man einfach so mitgenommen. War so.
Olaf, deine zu so einem Leben mit 60 gehören Aufs und Abs, auch privat, deine erste Frau Maria, Trennung nach 22 Jahren.
Andrea.
Andrea hört auch mit am Ende auf.
Genau.
Übrigens, apropos Andrea, Olaf Berger und bei Google, wenn man Olaf Berger eingibt, steht, als erstes musst du mal schauen, wie lange war Olaf Berger mit Andrea Berg verheiratet? Das ist kein
ganz verrückt. Ja? Ich glaube, das ist auch KI, glaube ich, macht das jetzt ganz verrückt. Also jetzt gibt es neue Sachen. Ja.
Also du und Andrea nach 22 Jahren ging es da nicht mehr und die hat damals gesagt, ja, der war einfach zu viel unterwegs. Jetzt bist du mit Julia, auch eine sehr charmante Dame, sehr glücklich verheiratet.
Genau.
Ja, wie stellst du denn sicher, dass die nicht eines Tages Julia auch sagt, Mensch, der Olaf, der ist mir zu viel unterwegs?
Also zum einen ist das Gute, dass wir beide viel zusammenberuflich auch unterwegs sind. Also sie betreut mich, kümmert sich um die Reiseplanung, um die Geschäfte und. Das ist das, glaube ich, das habe ich daraus gelernt. Also ich habe in meiner Sturm- und Drangzeit wahrscheinlich auch so ein paar Fehler gemacht in meinem Leben, was ich natürlich auch irgendwo bedauere. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder sehr glücklich verheiratet bin mit Julia und das ist meine Traumfrau, aber ich hatte auch mit meiner ersten Frau eine tolle Frau an meiner Seite.
Das sind tolle Worte. Warum hast du Julia nicht mitgebracht? Warum hast du sie eingesperrt zu Hause?
Sie sagte, ich muss heute unbedingt mal ins Kaufhaus gehen. Und sie nutzt die Zeit jetzt einfach ein bisschen zu schauen, vielleicht kriege ich noch ein schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk so vom Weihnachtsgeld. Wer weiß, ich lasse mich überraschen.
Es kommt so oder so. Und es gab auch mal ein Lied, ob es so oder so oder anders kommt.
Das auch noch, aber das Lied hat damals Dieter Schneider vertextet und vertont Arnold Fritsch.
Ah.
Und das ist so auch ein Song gewesen, der nach Es brennt wie Feuer so richtig durch die Decke ging. Mhm. Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Also das bezeichnet auch so ein bisschen so meinen Werdegang und passt wunderbar zu dem Buch.
Aber es ist ja so, wie es kommt.
Ja. Man kann ja vieles nicht beeinflussen.
Oder in der Ruhe liegt die Kraft.
Ich glaube, und das habe ich auch in meinem Leben gelernt, dass man natürlich vielen Dingen gar nicht unbedingt hinterher rennen und hecheln muss, sondern es kommt schon. Entweder, wenn es dich finden soll, das Glück, die Zusammenarbeiten, dann findet es sich dich.
Jetzt bist du ja auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Auch
kann man schon sagen,
was Produktionen angeht. Komplexe Geschichten kann man alles in dem Buch nachlesen, wo du Leuten vertraut hast, wo Verträge dann plötzlich nicht eingehalten wurden, egal wie das war. Aber sind das so Momente, wo du dann auch gesagt hast, naja, das Leben ist für mich, irgendwann geht's schon wieder, oder hast schon manchmal gedacht, jetzt ist zu Ende? Ich meine, du hast ja irgendwann unwahrscheinlich viel Schulden gehabt, du musstest viel abbezahlen, wegen alter Verträge.
Also ich glaube, das sind so Dinge, die man im Laufe des Jahres und gerade als Künstler, man will natürlich in erster Linie Produktion haben. Man hat so seine Träume, mit wem man möchte man zusammenarbeiten. Und da gibst du natürlich auch, oftmals wird das ausgenutzt, so bei jungen Künstlern vor allen Dingen, da wird ein bisschen was versprochen. Das ist, pass auf, Olaf, du musst das und das unterschreiben. Mach mal nur nebenbei. Eigentlich Handschlag, aber unterschreib mal den und den Vertrag. Und da sind oftmals viele, viele Optionen mit vereinbart. Also wo man sagt, okay,
so gar nicht liest.
Die liest du nicht. Die sagst, okay, machst du 2 Jahre und daraus aus den 2 Jahren können jederzeit auch 5 oder 6 oder irgendwelche Optionen werden. Und das sind so Dinge, wie manchmal Verträge, die sich verlängern. Und da muss man dann, wenn man seinen eigenen eigenen Weg gehen will. Und ich war schon immer so, wo ich mir sagte, okay, ich bin zwar so ein treuer Mensch, ich arbeite auch lange gerne mit jemandem zusammen, aber irgendwann man sagt, hier ist diese Möglichkeit, die Chance, die du hast, da wird sich vieles verändern können, dann muss man den harten Apfel beißen und die Konsequenzen auch tragen. Und da muss man davon ausgehen können, dass man dann sagt, okay, jetzt ziehe ich das Ding durch und da kann es schon passieren, dass es dir auch, ja, dich auch ein paar Euros kostet.
Das viel Lehrgeld bezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Kann man schon sagen,
genau. Deine großen Vorbilder hast du auch in dem Buch geschrieben, Howard Carpendale, Roland Kaiser.
Ja, zum Beispiel.
Du hast sie ja später
Peter Maffay.
Alle kennengelernt. Kennst du sowas wie Neid?
Nee, komischerweise, also ich bin schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, Mensch, es kann uns eigentlich nur beflügeln, wenn der eine oder andere in unserer Branche großen Erfolg hat, dass wir uns alle am Leben erhalten, also dass das so eine Gemeinsamkeit gibt und auch bei Tourneeprogrammen, wenn wir unterwegs sind, dass einfach der Kollege, der vor mir oder nach mir auf der Bühne steht, richtig abfeiert, weil die Leute müssen happy sein und dadurch kenne ich so dieses Neidgefühl komischerweise für mich persönlich nicht, ich bin eher mehr so ein Teamplayer, also manchmal steht mir das auch im Weg, weil ich selten jemand bin, der so Forderungen aufbaut und sagt, ich muss das und du musst das für mich durchkriegen, sondern eher mehr sagen, okay, gemeinsam entweder man packt das oder lässt dann lieber sein.
Jetzt bist du jemand, der sein Handwerk beherrscht. Ich bin ja immer der Meinung, können. Also wenn man wirklich super singen kann, wenn man Instrumente spielen kann, Noten lesen kann, das wird ja gar nicht immer belohnt. Also
nee,
es gibt halbtalentierte auch Schlagersänger natürlich, und Schlagersängerinnen, die machen eine Riesenkarriere und man fragt sich, hey, was ist das? Es gibt andere, die können es viel besser und
natürlich,
sind nie so erfolgreich.
Ich habe auch immer damals schon, als ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich immer gewusst, es gibt wahnsinnig tolle Bandsänger zum Beispiel. Wenn ich unterwegs war, da gab es Leute, die zum Tanz oder in Bands gespielt haben, wo ich dachte, Mensch, so möchtest du auch singen können. Aber das Paket muss einfach stimmen. Es muss so ein Gesamtpaket da sein. Die Sympathie muss rüberkommen. Ja. Und ich glaube, das Handwerkszeug sollte man, und das kann ich nur wirklich jedem jungen Kollegen ans Herz legen, trotzdem verinnerlichen, ein Instrument zu spielen, einfach souverän zu sein, damit man sein Handwerk beherrscht. Das ist so das, was man als Grundlage hat. Und das andere kommt dann vielleicht, das Glück. Man wird oftmals auch gefragt, Mensch, hast du Glück gehabt? Na klar, Glück gehört dazu, aber man muss das Glück festhalten können und auch können. Glück muss man können.
Das ist richtig. Und ich sage, Beharrlichkeit und Leidenschaft sind ganz elementare Faktoren. Glück kommt dann on top dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und man muss, du hast das Können angesprochen, man muss wirklich auch handwerklich etwas können.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn alles fehlt, dann...
Ja, also ich sehe das oftmals und gerade wenn man so, ich war auch immer so ein Arbeiter, also ich bin jemand, der nicht sein Geld verdient hat damit, dass er Riesenplatten verkauft hat und Riesenerfolge eingefahren hat. Also ich würde jetzt auch mal, vor kurzem hat man mich so anmoderiert, oh, und da lief das und dann hast du dir eine Finca auf Mallorca gekauft und hast das und das gemacht, wo ich sage, wow, Leute, ich mache so meine fast 40 Jahre Musik und bin jemand, der auch wirklich durch Pfützen wadet, um ins Festzelt zu kommen, zum Stadtfest zu kommen und habe wirklich beharrlich über die fast 40 Jahre Musik gemacht und das eben halt, wenn es drauf ankommt, 3-4 Mal die Woche.
Ja. Ich habe neulich ein Kreuzworträtsel gelöst. Da stand drin, Reichtum mit 6 Buchstaben habe ich Berger eingegeben. Passt auch.
Das klingt gut. Ja.
Ich habe noch Halbsätze, lieber Olaf Berger, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
Wenn schöne Dokumentationen kommen, wenn Tiersendungen kommen, was zum Herzen geht. Also ich mag das schon sehr gern. Und natürlich trotzdem so ein bisschen Polit-Sendungen wie Lanz oder Maischberger und ich bin dabei.
Meine größte Niederlage?
Ich glaube, die Ehe, die auseinandergegangen ist, das sind sicherlich Dinge, die man hätte sich ersparen können, wenn man klug gewesen wäre. Und wenn ich das wüsste, was ich jetzt weiß, schon damals gewusst hätte. Ja. Wie geht man mit Frauen um?
Ja. Aber das Schöne am Leben ist ja auch, dass man lernt, reifer wird.
Richtig.
Ja. Und hätte es deine Andrea nicht gegeben, hätte es auch deine Tochter nicht gegeben.
Genau,
und deine zauberhafte Enkelin. Also so hängt ja alles.
Das Leben gehört damit dazu, genau.
Genau. Meine Schwäche ist.
Meine Schwäche ist gutes Essen, aber ich glaube, das kann man sich immer wieder gönnen. Aber ich merke schon, also oftmals wird man gesagt, Mensch Olaf, du siehst gut aus, hast eine tolle Figur, du hältst dich ja fit, du machst ja wahnsinnig Sport, aber ich glaube, das Essen, das ist so ein bisschen meine Schwäche.
Ja, ich kann dir was Tolles sagen, jetzt ist Weihnachten hinter uns. Fett wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Das ist meine Erfahrung.
Das ist was dran. Meine Geburtsstadt Dresden, was verbindet dich?
Das liegt in meinem Herzen. Ich sage immer, egal was auf dem Nummernschild beim Auto steht, wichtig ist, was im Herzen steht. Und da steht bei mir ganz, ganz groß DD Dresden.
Da steht DD. Ich kenne noch diesen alten Witz über die Sachsen. Fährt Volkspolizei irgendwo in Dresden vor denen, fährt ein Auto mit dem Nationalitätenkennzeichen GB. Aha. Und da sagen diese beiden Fopos, guck mal, ich kann nicht so gut wechseln ja. wie du, ja? Guck mal, der ist von der Kriminalpolizei.
Gut.
Schön, dass du drüber lachst. Ja, Olaf klar. Berger, danke, dass du da warst. Alles Gute, pass auf dich auf und viel Grüße an Julia.
Die Julia. Dankeschön, vielen Dank.